Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir sind immer noch auf dem Auto, Motor und Sport Kongress und wir reden heute ja ganz viel über das Thema KI, Innovationen und neue Technologien. Und mit dieser ganzen KI und mit diesen ganzen innovativen Themen reden wir auch ziemlich häufig über das Thema China. Und es kommen ja immer neue und immer mehr chinesische Marken an den Start hier in Europa. Die sind jetzt nicht alles so die Jumpstarter, wie das vielleicht jeder erwarten würde oder gedacht hat. Oder vielleicht auch, ja, wie auch immer, reden wir gleich drüber. Wir haben nämlich heute einen Gast hier von NIO. Und der hat, wie ich finde, einen ganz besonderen Titel, weil er ein CEO ist. Allerdings ist er nicht so richtig der CEO von NIO. Das wäre nämlich auch ziemlich cool, an der Stelle gerne eingeladen. So, wir haben den Chief Experience Officer bei uns, Ben Steinmetz. Und mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, was NIO denn eigentlich tatsächlich vorhat, wie diese Experience aussehen soll und was da noch alles kommt. Weil NIO hat ja noch so einiges im Gepäck, nicht nur Wechselstationen für Akkus und irgendwie fancy Elektroautos. Deswegen, Ben, schön, dass du da bist und wir heute miteinander sprechen dürfen.
Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
Vorneweg, kannst du dich mal kurz selber beschreiben, wer du bist, was du bisher gemacht hast und was du jetzt bei NIO so tust als Experience Officer?
Klar, gerne. Ben, bin 36 Jahre alt, lebe hier auch in München, von daher hatte ich heute eine sehr kurze Anreise, es war sehr bequem. Bin vom Hintergrund Automotive Designer und Systems Engineer. War davor fast meine gesamte Karriere im VW-Konzern, hauptsächlich im Nutzfahrzeug-Mobility-Bereich tätig, Automatisierung von Stadtbussen, aber auch von Ridesharing-Konzepten, also viel autonomes Fahren gemacht, aber eben auch viel, was gehört alles dazu an Steuerung, Konsolen, Digitalisierung von Betriebsabläufen und so weiter. Genau, und bin dann vor etwas mehr als 2,5 Jahren zu NIO gegangen. Und genau, mache da jetzt diese Position. Experience Management ist für viele ein neuer Begriff. Im weitesten Sinne ist es vergleichbar mit dem Produktmanagement. Das heißt, wir definieren die Produkte am Ende, wie wir sie haben wollen. Software und Hardware, also Fahrzeuge und die Software-Updates in den Fahrzeugen. Weshalb Experience Management? Weil wir einen anderen Ansatz erfolgen. Wir sind weniger technikgetrieben. Also bei uns kommt kein Ingenieur um die Ecke und sagt, ich habe die tollste Lenkung entwickelt, die muss jetzt ins Auto rein unbedingt. Sondern wir stellen uns immer die Frage, was hat der Nutzer oder der User in unserer Sprache davon für einen Benefit am Ende? Also welche Erfahrung wollen wir kreieren, indem wir diese Funktion ins Auto implementieren? Das kann zum Beispiel sein, dass wir sagen, okay, der User hat das Problem, wenn er fährt, er weiß nicht, wo er laden kann, beziehungsweise wie viel er am Ende bezahlt an der Ladesäule in seiner Navigation. Dann haben wir zum Beispiel EV Smart Charging entwickelt, wo wir sagen, okay, der User kann seine Ladekarte hinterlegen und kann dahin über die Navigation und die Ladepunktplanung genau sicherstellen, dass er erstens überhaupt da laden kann mit seiner existierenden Ladekarte. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt natürlich, dass er möglichst preisoptimiert, weil wir haben ja immer noch den Ladetarifdschungel, vor allem in Deutschland. Genau. Und so ist der Ansatz dahinter. Und das geben wir dann in die Entwicklung weiter. Die entwickelt das in Abstimmung mit uns. Und am Ende machen wir nochmal, was wir sagen, den User Acceptance Test. Das heißt, wir versuchen uns tatsächlich die Brille des Endnutzers aufzusetzen und testen das Ganze aus dieser Brille. Weil ich kann auch die tollste Funktion haben, wenn der Nutzer aber am Ende nicht weiß, wie er sie aktiviert, wie er sie nutzen soll, dann bringt mir die ganze Funktion nichts. Ne?
Verstehe ich, aber ist doch eigentlich ziemlich schwierig, weil, also wenn ich mir jetzt überlege, wir haben heute alle das Smartphone in der Hand, aber ich kann mir schwerlich vorstellen, dass es den Bedarf gab, dass jemand hat sinnvoll ein Lastenheft schreiben können, weil also so fühlt es sich ein bisschen an und sagen, wir brauchen ein Telefon mit Touchscreens und Apps und all dem fancy Zeug, was wir heute ganz natürlich benutzen. Das war ja kein beschreibbarer Bedarf, weil man es nicht wusste, dass das überhaupt möglich wäre. Wie zur Hölle fangt ihr da an?
Gute Frage. Es braucht unglaublich viel Kreativität. Also wir haben drei Ansätze. Das erste ist natürlich unser User Feedback. Das heißt, jeder Nutzer kann uns Feedback geben über Nomi, zum Beispiel im Auto. Also du fährst, du sagst, oh, mir fehlt eine Funktion. Dann sagst du, hey Nomi, ich möchte Feedback geben. Und dann landet es direkt bei meinem Team. Und wir evaluieren das dann. Es kann zum Beispiel sein, dass wir das eigentlich schon längst haben, der User die Funktion vielleicht nur nicht gefunden hat. Es kann sein, wenn der User sagt, ich möchte mich beamen können mit meinem NIO. Dann müssen wir dem User sagen, technologisch noch nicht möglich, vielleicht arbeiten wir mal dran. Oder wir sagen, jo, das ist eine gute Idee. Das Problem haben wahrscheinlich viele Nutzer. Wir sehen das natürlich auch, weil ein Feedback ist selten einzeln, sondern es kommen immer in Gruppen. Und dann sagen wir, jo, lieber User, das entwickeln wir jetzt. Wir halten dich auf dem Laufenden, wann du das mit deinem nächsten Software-Update kriegst. Oder wenn es eben Hardware ist, dann dauert es wahrscheinlich für die nächste Generation. Mhm. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist sogenanntes User Research. Das heißt, wir gehen auch aktiv in den Markt mit Studien und so, gucken uns an, wie benutzen Leute ihr Fahrzeug, was für einen Stellenwert hat das, auch in welchem Kontext wird es genutzt. Ich glaube, das ist immer wichtiger, nicht das Fahrzeug als Einzelteil zu sehen im Leben, sondern den Kontext des Fahrzeugs zu sehen. Ne? Das beginnt auf der Couch, im Familienleben, ja, und zieht sich dann, und dann ist das Fahrzeug am Ende nur ein Teil der ganzen Erfahrung. Mhm. Ja. Und da braucht man natürlich unglaublich auch kreative Mitarbeiter, die eben genau das, was du gesagt hast, auch mal quasi ein bisschen spinnen und sich überlegen, okay, was könnte ich da noch machen, um das noch besser zu machen, was es vielleicht heute gar nicht gibt, wo der User am Ende den Bedarf für sich vielleicht auch noch gar nicht entdeckt hat, aber wo wir überzeugt sind, dass, wenn wir das bringen, der User es gut finden wird.
Kannst du für unsere Zuhörer, die Nomi noch nicht kennen, kurz erklären, wer oder was Nomi ist?
Klar, gerne. Also Nomi ist unsere In-Car-AI. Das, was man am ersten sieht, ist der Voice Assistant. Das ist aber nur ein Teil von Nomi tatsächlich. Also Nomi, N-O-M-I, kommt aus dem Englischen Know Me, also kenne mich. Genau.
Also nicht ich.
genau. Und physikalisch ist sie sehr präsent. Wir haben zwei Versionen. Einmal tatsächlich so ein lustiger Kugelkopf auf dem Armaturenbrett, der sich auch dreht. Der kann mit allen im Fahrzeug individuell sprechen, kann Emojis machen. Also hat so ein bisschen auch, dass man was repräsent hat, mit dem man redet. Also wenn man viel mit Voice Assistants auch zu Hause redet, man redet so in den leeren Raum rein. Das ist eigentlich an sich total unmenschlich. Ja? Ich rede jetzt hier mit euch, ich gucke euch an beim Reden. Ich rede nicht mit der Glasscheibe. Genau dasselbe haben wir eben versucht, mit dieser physischen Präsenz vom Nomi im Fahrzeug zu erreichen. Mhm. Wir haben auch noch eine etwas weniger präsente Lösung, das ist dann wie so ein Leuchtring auf dem Armaturenbrett.
Mhm.
Genau. Das heißt, der eine Teil ist der Voice Assistant, der andere Teil ist aber auch die Nomi Engine im Hintergrund, die halt genau das versucht, den User über die Zeit besser kennenzulernen, seine Verhaltensmuster zu erkennen und so weiter. Und das entwickeln wir auch kontinuierlich weiter.
Mhm. Genau. Kennt ihr noch andere Hersteller, die sich diese Feedback-Nummer zunutze machen?
Ja, durchaus. Also es gibt mehrere, die das in der App haben oder eben über eine E-Mail-Adresse. Mercedes hat es ja, glaube ich, vor einem Jahr jetzt auch gelauncht. Aber ich glaube, in dem Format, wie wir es machen, dass wir auch aktiv Feedback zurückspielen. Und es war ja von Anfang an, also von 2018, unserem ersten Fahrzeug an schon Bestandteil, kenne ich jetzt in dem Umfang keinen Hersteller, der es so macht.
Ich glaube, diese Feedback schreibe ich in Lynk & Co. zum Beispiel, beispielsweise auch. Also es gibt schon so ein paar Dinge, dass du was absenden kannst. Aber dieses, das zu mir zurückgeht, an mich hin, das ist, glaube ich, eher selten. Am Ende fühlt sich das für mich nicht wie ein klassischer Autobauer-Ansatz an, den wir aus Europa, USA, aus der Welt kennen, wo das Auto irgendwie groß wurde, sondern sehr chinesisch und sehr von der Kultur her anders. Ist das nur mein Empfinden so oder verfolgt ihr da auch einen Ansatz, den der Kunde so ja auch noch gar nicht kennt und erwartet hier in Deutschland beispielsweise?
Wenn wir rein den Automobilbau betrachten, ist es definitiv ein neuer Ansatz. Also dieses User-Centric Enterprise, was man nimmt, dass man sich eben alles sich um seine User, die Kundenzufriedenheit dreht. Am Ende, dass das die wichtigste Größe im Unternehmen auch irgendwo ist. Das ist definitiv im Automobilbereich neuer Ansatz. Aber man kennt das aus anderen Industrien, wie zum Beispiel vor allem im E-Commerce. Ja. Amazon als großes Beispiel, die ja wirklich viel tun, um Service zu vereinfachen. Retouren werden schneller abgewickelt. Und das ist eigentlich, diese Denke ist nicht neu, aber im Automobilbereich ist sie definitiv neu.
Mhm. War das für dich eine Motivation, diesen neuen Job anzunehmen oder hat das eher biografische Gründe oder lokale, weil du jetzt gesagt hast, du kommst aus München, jetzt bist du in München, vorher VW Nutzfahrzeuge, Hannover und so?
Definitiv, wobei man auch sagen muss, also MAN dann im Ende war ich hier in München auch schon.
Okay.
Definitiv, wobei auch dieses nutzerzentrierte, wenn man aus dem B2B-Business kommt, hat man das eh. Mhm. Ja, weil im B2B-Business geht es nur so, dass du im engen Austausch mit deinem Kunden bist, dass du kundenspezifische Wünsche erfüllst, sonst verkaufst du keine Flotten. Ja. Von daher war es mir nicht fremd, aber es war eine Riesenmotivation. Ich hatte kurz vorher, als ich mir ein Auto gekauft habe, eine sehr negative Erfahrung. Und das war eine Motivation, dass ich gedacht habe, hey cool, da ist jemand, der versucht es besser zu machen. Das hat mich sehr motiviert. Zweite war natürlich die wenigen Hierarchien, die Geschwindigkeit, die so eine Firma an den Tag legt. Ja. Man kann den anderen Konzernen gerne 3 bis 5 Jahre als Produktmanager verbringen, ohne jemals sein Produkt live zu sehen. Durch die schnellen Zyklen bei uns sieht man das viel, viel schneller. Man kann viel besser das Produkt iterieren auch, also versionale Upgrades machen. Und das ist auch das, was ich bei meinen Mitarbeitern als Hauptmotivation sehe, wieso sie zu uns kommen. Weil sie sagen, hier habe ich einen Impact, ohne durch 10 Management-Schleifen drehen zu müssen, ohne jahrelang warten zu müssen, sondern ich sehe die Früchte meiner Arbeit auch relativ schnell.
Mhm, verstehe. Und hattest du, wie vielleicht so mancher, Vorbehalte, zu einem chinesischen Unternehmen zu gehen?
Klar, ich glaube, man hört Horrorstories. Ich muss sagen, ich kann die Horrorstories jetzt zumindest aus der NIO-Brille nicht bestätigen. Von daher, man hat sich das natürlich, oder ich habe mir das natürlich reiflich überlegt, aber ich bin definitiv glücklich über die Entscheidung, sonst glaube ich, wäre ich auch einfach nicht mehr da.
Verstehe.
Okay. Und du sagst, dass NIO einen anderen Ansatz versucht, aber was ist denn das mittelfristige, langfristige Ziel, das NIO hier in Europa verfolgt? Ihr habt jetzt 1-2 Autos da, aber es ist noch nicht so richtig, dass ihr, ich habe es eingangs schon gesagt, den völlig durchschlagenden Erfolg habt und jetzt, keine Ahnung, den neuen Golf stellt, den alle irgendwie versuchen zu kriegen.
Ich kann hauptsächlich für die Produktsicht sprechen, weniger für den Vertrieb, weil ich für das Produkt zuständig bin. Produktseitig hatten wir eine steile Lernkurve. Wir haben viel geändert, auch auf Basis von Feedback, einerseits unserer User, aber zum Beispiel auch von euch, aus Reviews von euch.
Zum Beispiel
die nervigen Töne. War ein großes Thema bei uns, auch die Stimme von Nomi, die am Anfang viel, viel kindlicher war, wo Nomi eine neue Stimme noch gegeben haben. Einige Shortcuts im Menü verändert auch, dass gewisse Funktionen schneller und einfacher zugänglich sind. So Themen haben wir. Lenkung jetzt auch mit dem letzten Update. Wir haben jetzt die Lenkung nochmal versteift, dass sie ein bisschen direkter sich anfühlt. So Themen, ne? Das haben wir schon viel gemacht. Ja, und vom Produktseitig sind wir auf einem guten Weg. Als Marke, ich glaube halt schon auch, es ist eher ein Marathon.
Okay. Mhm. Man hat das Gefühl, oder ich habe da häufig das Gefühl, dass viele Sachen, sowas wie du sagst, dass die Lenkung oder die Töne, das sind alles Dinge, die sind eigentlich schon gelernt. Die hätte man nur stumpf wegkopieren können, dann wären sie okay und nie nervig in Erscheinung getreten. Wieso passieren denn solche als Außenstehende, als Kunde, das ist, was ich auch dann gespielt kriege, wenn ich mit Freunden rede, die sich da irgendwie dann Probefahrten machen, die halt sagen mit, wieso machen die so einen Blödsinn überhaupt? Also China ist doch so groß im Kopieren, aber das kriegen sie nicht kopiert. Wie kommt das zustande? Mag der Chinese quietschige Töne beim Fahren? Nee, oder?
Bitte nicht. Ja.
Aber findet ihr das gut? Oder also, ist das dem nicht, findet das nur nicht schlimm?
Ich glaube, es ist einfach eine Gewohnheitssache, es ist auch ein kultureller Unterschied einfach, den man da hat. Also selbst wenn man zum Beispiel in China mit dem Taxi fährt und die Tencent Navigation anhaben, das Ding spuckt dir alle 30 Sekunden aus, dass du bitte weiter geradeaus fahren sollst. Es ist einfach eine andere Kultur und ja, wir mussten das System anpassen, wir haben es angepasst, wir passen es weiter an, sowohl was die Fahrzeug-Hardware natürlich mit der nächsten Generation, aber auch die Software in Iterationen von 3 bis 4 Monaten, passen wir das immer weiter an. Und das passiert eben. Und ganz ehrlich, man sieht es ja auch umgekehrt von europäischen Herstellern, die nach China gegangen sind und da nicht den Nerv der Zeit getroffen haben. Und ich glaube, wir machen gerade genau dasselbe in der umgekehrten Reihenfolge durch, hoffentlich schneller.
Ja, im Zweifel ist diese Feedback-Möglichkeit und dieses Einarbeiten von Feedback von Nutzern eher ein zweiter Pfad. Du hast vorher schon gesagt, das Auto lernt auch am Nutzer quasi, wie er sich verhält, ohne dass es jetzt direktes Feedback gibt. Und das ist ja, ist das eher eine Art von KI-Veränderung, wie er sich auf den Nutzer einstellt, also wie sich das Fahrzeug auf den Nutzer einstellt. Und findet das dann auch in eure allgemeinen Veränderungsprozesse oder Weiterentwicklungsprozesse beim Auto Eingang oder ist es dann auf der Basis des Fahrzeugs, wie es ist, dass es sich im Rahmen seiner Möglichkeiten auf den jeweiligen Nutzer einstellt?
Beides. Also einerseits lernen wir natürlich da auch aus für Software-Updates oder für nächste Fahrzeuggeneration, ja, was bestimmte Preferences sind. Wenn wir zum Beispiel Funktionen haben, die nie genutzt werden, ja, dann müssen wir die nicht weiterentwickeln, dann können wir die vielleicht sogar rausschmeißen. Ne? Auf der anderen Seite, wenn wir sehen, dass bestimmte Funktionen immer aktiv sind, dass der User die immer aktiv einschaltet, dann können wir die irgendwann einfach aktiv lassen und entfernen komplett den Knopf dafür. Mhm. Ja. Also sowas fließt dann schon mit ein, was ja viel unter dem Thema Big Data, Cloud Marketing, müsste ich jetzt KI sagen. Aber es ist natürlich auch viele einfach einfache Algorithmen, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also es ist nicht alles KI. Ja. Klar, wir arbeiten viel mit KI, aber es ist nicht alles KI.
Ja, naja, gut zu hören.
Ihr arbeitet ja an vielen unterschiedlichen Dingen. Du hast gerade vorhin schon gesagt, ihr versucht das Thema User Interface zu verändern. Das ist aber nicht alles. Ihr seid eines der Autobauer, haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen, die versuchen an eigenen Chips zu arbeiten, was jetzt ja kein Selbstverständnis ist für viele. Auch einfach, weil es anstrengend ist, lang dauert und wahnsinnig viel Kosten verursacht und Geld verbrennt. Ihr macht auch was wahnsinnig viel Geld verbrennt. Ihr baut Battery Swap Stations. Das heißt, man muss mehr Batterien, also eine teure Ressource beim Auto, vorhalten. Die muss immer rumstehen. Und derlei Dinge. Wieso verfolgt ihr so einen an so vielen Ebenen so viel vielleicht umständlicheren, auf jeden Fall aber viel teureren Ansatz als junges Unternehmen? Junge Unternehmen zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie kein Geld haben.
Ja, verschiedene Punkte. Battery Swaps, ursprünglich entstand die Idee daraus, quasi den Painpoint des Ladens zu eliminieren, ja, der sich ja nicht nur um Ladezeiten dreht, sondern auch, wenn es regnet, wenn es kalt ist draußen, wenn mein Auto vielleicht eingefroren ist, muss ich trotzdem aussteigen. Das heißt, ich habe den Vorteil. Zweiter Faktor ist Batterien. Man braucht gar nicht so viel mehr Batterien, als man Autos auf der Straße hat. Tatsächlich in China sind wir ungefähr mit einem Faktor von 1,2 unterwegs. Das heißt, bei, sagen wir mal, 100.000 Fahrzeugen habe ich 120.000 Batterien. Davon sind 100.000 im Fahrzeug, 20.000 in den Battery Swap Stations. Der Faktor ist gar nicht so groß. Weiter kann ich die Battery Swap Stations natürlich auch anders nutzen. Das heißt, ich kann die zum Beispiel, was wir jetzt in Dänemark als Piloten starten, als dem Stromanbieter zum Grid Balancing anbieten. Das ist natürlich ein riesen Pufferspeicher, auch für Windenergie ist, wenn sie nicht abgerufen wird vom Netz. Über das Battery as a Service hat der Nutzer keine Probleme mehr mit dem Restwert der Batterie. Er partizipiert an neuen Batteriegenerationen, die wir bringen, die ja auch vorwärtskompatibel sind. Also jetzt zum Beispiel die neue 100 Kilowattstunden Batterie, die wir gebracht haben, die kann selbst die erste Generation, die es in Norwegen ja gibt, vertragen. Genauso die 150 Kilowattstunden, die wir in China ja schon haben. Selbst die geht in unsere erste Generation von Fahrzeugen rein. Das heißt, es sind viel, viel mehr Pain Points als rein diese Ladezeitverkürzung. Mhm. Das ist der erste. Zweiter Punkt, den du angesprochen hast, Chipentwicklung und so weiter. Und da geht es natürlich auch um eine eigene Backend-Entwicklung. Ich glaube halt, der Fokus verändert sich. Klar, Batterie ist ein Riesenthema beim E-Auto als Entwicklungspunkt. Im Drivetrain selber, also E-Motor, Inverter und so, kann man auch noch Effizienzen heben, aber nicht mehr so viele wie früher beim Verbrenner über Motor, Getriebe und so weiter. Und welcher ist dann der nächst große definierende Punkt in einem Fahrzeug? Ist die elektronische Architektur, die Steuergeräte und am Ende die Chips. Ja? Mhm. Und das ist dann, wo du Engineering Excellence quasi mit den Chips machen musst am Ende, um den Stromverbrauch zu senken, um flexibel in deiner Architektur und am Ende auch in der Software zu sein. Der Chip definiert viel Software mit eben.
Mhm. Absolut, aber das Ding ist ja, das kostet unfassbar viel Geld und Zeit. Und wenn ihr das jetzt anfangt, wie baut ihr das in eure Roadmap auf, in der ihr erstmal ein Produkt haben müsst, das ihr verkauft, das muss skalieren, das muss funktionieren. Und mit dem Geld, das ihr dann dadurch einnehmt, dann kann man sich ja, wäre jetzt mein Verständnis, überlegen, ob ich solche nächsten Rieseninvests baue. Weil, also eine Chipfirma allein zu bauen, ist schon als Startup, ist schon irgendwie eine, oder als junges Unternehmen, ist ja schon ein Ding.
Naja, das Erste ist mal, wir entwickeln einen Chip, das heißt aber nicht, dass wir ihn selber bauen.
Aber selbst das Entwickeln, also ich meine,
das... Klar. Aber es ist eine Zukunftsinvestition und wenn wir uns angucken, wie schnell sich die Automobiltechnologie inzwischen iteriert, wo wir nicht mehr über 7, 8 Jahre von Entwicklungszyklen sprechen, sondern wir reden hier über 2, 3 Jahre. Mhm. Wenn ich das, klar kann ich mich jetzt auf den Kern fokussieren, aber dann bin ich in 5 Jahren outdated und dann stehe ich in 5 Jahren da, habe ein Rieseninvestment, habe vielleicht einen kurzfristigen Erfolg, aber dann bin ich schon wieder im Technologiehinterland gelandet. Das heißt, again, ist wieder ein Marathon und zu dem Marathon gehört immer an den neuesten Technologien zu partizipieren und da vielleicht auch ein bisschen mehr zu investieren.
Mhm. Und die kann man nicht zukaufen bei den Leuten, die das schon immer machen, die das auch wahrscheinlich können?
Nicht so optimiert auf die Architektur. Klar, man kann es machen, dann hat man immer Kompromisse. Ich kann ein Beispiel geben, wenn wir jetzt Chips im Auto haben, wenn wir die jetzt auf die nächste Android- oder QNX-Version ziehen wollen, dann sind wir sehr davon abhängig, dass der Chip-Hersteller das überhaupt unterstützt, weil der Chip-Hersteller hat immer noch wie eine Art Basis, wie das BIOS, wenn man das früher von Windows kennt noch, dieses ganz Unterliegende, was die meisten Leute nie gesehen haben, da sind wir immer noch vom Chip-Hersteller. Das heißt, wenn der das nicht unterstützt, können wir die Fahrzeuge auch nicht updaten im Basisbetriebssystem. Wenn wir natürlich einen eigenen Chip haben, dieses eigene BIOS in Anführungszeichen haben, werden wir wiederum viel, viel flexibler.
Man muss es halt dann auch machen.
Und genau.
Also das ist halt mega aufwendig.
Okay. Ja, umgekehrt habe ich mal so ein bisschen mitverfolgt, weil ihr mit den Batterien und den Swapstations so einen eigenen Weg gegangen seid. Batterieentwicklung stand auch mal auf den Fahnen. Wie ist da der Stand? Und was baut ihr aktuell eigentlich ein? Was für Batterien sind das, die da drin sind?
Da müsst ihr am besten die Power-Kollegen nochmal zum Podcast einladen. Ich glaube, die können da viel, viel mehr zu erzählen als ich am Ende. Ja. Genau.
Aber Batterieentwicklung selbst gehört auch noch zu diesen, also wenn ihr Chips entwickelt, entwickelt ihr Batterien auch noch als Technologie? Steht das noch auf euren Fahnen oder Zellen oder beides?
Eher in Partnerschaft. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir nicht selber mitpartizipieren. Das machen wir auch viel bei anderen Themen, zum Beispiel wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, die coole Software haben, dass wir denen zum Beispiel Ingenieure von uns geben, damit die ihnen helfen können, zum Beispiel ihre Software, die vielleicht nicht für Automotive gedacht war, aber super spannend ist, Automotive ready zu machen.
Was mich interessieren würde in der ganzen Geschichte mit auch dem Komplex mit China, wie autark ist denn NIO Deutschland, NIO Europa? Also auch was so Kundenwünsche angeht, weil die sind ja dann doch zum großen Teil, zumindest kriegen wir das mal wieder mit, was so ein Kunde sich aus Asien wünscht an Features, Gadgets, Zeug. Ist ja schon zum großen Teil sehr, sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was der 0815 Europäer will.
Bei der Software sind wir sehr unabhängig inzwischen. Wir haben tatsächlich einen eigenen Software-Branch für Europa, nur noch. Der ist entkoppelt vom chinesischen Software-Branch. Das heißt, da sind wir ziemlich frei in der Entscheidung. Solange wir eben, ich habe ja eben über Kundenzufriedenheit gesprochen, was tatsächlich einer der größten KPIs bei uns ist. Wenn die stimmt und wir das damit argumentieren können, dann haben wir alle Freiheiten, die wir brauchen. Und das, glaube ich, sieht man auch. Also ich meine, wir haben jetzt in nicht ganz anderthalb Jahren haben wir unsere User Satisfaction von 3,4 auf jetzt 4,2 sind wir. Schauen wir mal, jetzt ist letzte Woche ein neues Software-Update gekommen, wie es danach aussieht, von 5 Sternen gekommen. Und ich glaube, das zeigt schon, dass wir viel für den europäischen Markt adaptieren. Das kommt halt nicht von nirgendwo. Und auch unser Net Promoter Score ist inzwischen bei 38. Womit wir uns auf demselben Level wie die anderen Premium-OEMs, die Deutschen, bewegen.
Und ist die Software spannend wird, also wir kennen es jetzt aus, keine Ahnung, nehmen wir die Telekommunikation, wo es dann heißt, wir dürfen doch kein Huawei mehr benutzen. Ist jetzt überall verbaut, wird zurückgebaut, aufwendig. Wie sieht es hardware-seitig aus? Müsst ihr da auch, also auch regulatorisch eigene Wege gehen, beziehungsweise erwartet ihr die?
Klar, teilweise schon. Wir müssen uns ja genauso an die UN-ECE-Regularien halten. Das braucht natürlich Adaptierungen im Fahrzeug. Wir versuchen so weit wie möglich natürlich die Fahrzeuge von Anfang an global zu entwickeln, dass sie auf globalen Märkten adaptierbar sind. Und natürlich hat man Diskussionen, die sich dann über den Markt ziehen, so was ist wichtiger, Kofferraum oder zweite Reihe. Und dann muss man halt immer schauen, ist es das Investment wert am Ende oder nicht. Und das sind halt die ganz normalen Diskussionen, die glaube ich auch bei jedem OEM stattfinden, der ein globales Portfolio hat.
Aber gerade, also ihr zielt aufs Premium-Segment und gerade da kennen wir von den Deutschen beispielsweise, dann gibt es so coole Autos wie eine lange E-Klasse oder eine lange C-Klasse oder solche Späße. Gibt es eine lange C-Klasse? Ich glaube auch. Wie auch immer. Da wird dann für den chinesischen Markt was gebaut. Ja. Du sagst, ihr wollt global bauen, aber trotzdem Premium. Wie geht denn das?
Wir müssen uns halt auch Modularitäten angucken, klar. Bei uns heißt das dann vielleicht nicht Langversion, sondern Short-Version am Ende. Weil die normale Version schon lang ist. Nein, ich schätze beiseite. Man versucht es halt und da hilft Software tatsächlich auch viel. Oder dass man eben ein bisschen in Elektronik investiert, dass man sagt, okay, vielleicht mache ich meine Rückbank in der nächsten Generation slidable. Das heißt, ich kann die vor- und zurückfahren. Das heißt, jeder Kunde kann sich selber überlegen. Fahrwerksabstimmung ist dasselbe. Ja? Fahrwerksabstimmung sind wir zum Glück schon relativ weit mit elektronischen Dämpfern, elektronischer Lenkung und so weiter, dass wir da halt viel über Software differenzieren müssen und nicht mehr über die Hardware differenzieren müssen. Ich glaube, das ist auch das große Ziel am Ende, ist das Fahrzeug über Software und elektronische Komponenten natürlich am Ende im Fahrzeug so flexibel, dem Fahrzeug so eine große Spreizung zu geben am Ende, dass man die an verschiedene Vorlieben anpassen muss. Ne? Weil selbst in Europa gibt es Leute, die die Fußraum in der zweiten Reihe sehr, sehr gut finden.
Ja, ja, ich meine, Skoda zeigt ja, dass das bei einem Superb-Kunden halt irgendwie doch der Shit ist. Ja. Mhm. Also genau. Ich sehe den Punkt schon, aber es ist so, dass tatsächlich die anderen dezidiert andere Hardware nutzen, wie eben ein Long Wheelbase oder sowas in der Art. Aber habt ihr das auch im Plan oder ist es euer Ziel oder wird es dann doch mehr für gemeinschaftlich global bei euch?
Wir diskutieren sowas schon auch immer wieder, jetzt vor allem mit der nächsten Generation, die wir gerade planen. Klar gibt es da so Diskussionen, aber da muss man natürlich auch mal schauen, wie der Markt performt, was es am Ende kostet und oder was man eben über andere Techniken lösen kann.
Wo du gerade im Markt performt, sagst, wie performt denn in deiner Wahrnehmung der Markt gerade für euch?
Es ist okay. Also wie gesagt, ich glaube, jeder hat erwartet, dass es ein Marathon ist. Man würde sich natürlich immer mehr wünschen, aber es ist okay.
Ein Thema ist auch, ihr produziert gerade in China ja alles und in Europa sonst überall nicht. Es gibt aber immer mehr Hersteller, die versuchen auch in Europa zu lokalisieren, Komponenten oder ganze Fahrzeuge. Ist das auch auf eurer Roadmap? Wir haben jetzt gerade kürzlich gehört, dass Audi sein Werk schließen muss und dann kam durch die Medien auf einmal, so Brüssel wäre ganz cool, könnten wir uns vorstellen. Ist das tatsächlich sinnvoll für euch, auch im aktuellen Stand?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das Brüssel-Gerücht überhaupt kommt. Das müssen tatsächlich die Kollegen aus der Produktion am Ende entscheiden, ne? Ob es ein Volumen gibt, was das unterstützt. Und wenn das so ist, dann kann man sich das sicher überlegen. Was die Zulieferer angeht, wir haben unglaublich viele deutsche und europäische Zulieferer im Fahrzeug. Im Premium-Segment kommt man nicht dran vorbei. Ja? Mhm. Also eine Brembo-Bremse, ein ZF-Fahrwerk und so. Es ist
ja.
Neben der Visualisierung wollt ihr ja auch noch eine neue Marke mit reinwerfen. Also Firefly soll ja dann irgendwie kommen. Mhm. Kannst du da uns ein bisschen was dazu sagen, was da angedacht ist, warum man jetzt nochmal eine Marke braucht, wenn man noch nicht mal irgendwie 6 verschiedene Modelle am Markt hat?
Naja, man kann es, ob man jetzt das als Marke oder als NIO-Gruppenportfolio sehen will, ja, wie auch ein Audi ein A1 anbietet, ein BMW ein 1er anbietet. BMW hat es ja zum Beispiel gemacht mit Mini noch als extra Marke. Man kann sich jetzt überlegen, ob man das als unter derselben Brand laufen lässt oder unter zwei verschiedenen Brands. Das hängt dann natürlich auch so ein bisschen ab, welche Target-User habe ich am Ende, also welche Kundengruppe möchte ich damit adressieren. Und dann macht es vielleicht schon noch so eine neue Brand zu kreieren, die dann eben noch mehr diese Kundengruppe anspricht, die dann eben nicht die NIO-Käufer, sondern die Firefly-Käufer sind.
Okay, geht das so einfach? Ich meine, also VW hat es jetzt, glaube ich, mit Cupra einigermaßen erfolgreich gezeigt, dass das geht. Aber ansonsten sind diese, wir bauen mal noch eine Marke aus dem Bestehenden raus, meiner Wahrnehmung nach nicht so der Überflieger in unseren Breiten.
Wir werden es sehen.
In China ist das ja sehr, sehr, sehr üblich, dass man, dass dann ein Hersteller kommt und dann macht er den SUV irgendwie mit Plastik drumherum, das ist eine neue Marke und nicht ein Modellderivat. Also nicht, keine Ahnung, der Allroad oder so zum A6. Ist das, siehst du das, wenn ihr schon guckt auf so Kundenwünsche und das ja auch dein Metier ist, ist das ein Ding, dass die Kunden sich auch mit einer anderen Marke wirklich identifizieren wollen und nicht mehr auf der?
Ich glaube schon, ja. Ich meine, das hat man ja auch, du hast eben Cupra angesprochen, das hat man ja auch gesehen bei Cupra, dass es ähnliche Fahrzeuge sind, aber auf einmal Kunden in quasi dasselbe Fahrzeug nur von einer anderen Marke reingegangen sind, weil eben Cupra als andere Marke, die Marke vielmehr diese Leute angesprochen hat. Und genau dasselbe versuchen wir eben auch oder in einem ähnlichen mit Firefly zu erreichen.
Okay. Wenn ihr das macht, was für Ziele setzt ihr euch denn da? Also was für Absätze wollt ihr damit haben, dass sich das lohnt? Ab wann ist das sinnvoll?
Eine neue Marke zu gründen.
Eine neue Marke zu gründen, der alten nicht mehr den kompletten Fokus zu gönnen, weil, ich meine, wenn dann da 2 sind, habe ich ja nicht mehr ganz so viel Zeit.
Das stimmt, klar. Oder ich muss halt meine Ressourcen erhöhen. Das sind die 2 Hebel, die ich habe. Wahrscheinlich wird es am Ende irgendwo eine Mischung aus beidem. Und dann, wie es erfolgreich wird, schauen wir mal. Wir haben schon unsere internen Ziele, die wir jetzt noch nicht kommunizieren. Es ist auf jeden Fall, es ist für uns auch viel Neuland, viel Experimentieren dabei. Aber wir haben natürlich auch eine Strategie und kalkulieren durch und glauben eben am Ende, dass es sich lohnt.
Also am Ende ist es ja auch eine Expansionsstrategie in andere Segmente.
Genau.
Und dann muss man quasi gegenrechnen, was kostet die neue Marke mich und was bringt es vielleicht mehr an Absatz, oder?
Exakt, ja. Und es geht ja auch um Economy of Scale, ja. Gleichteile und so weiter.
Und Firefly wird aber dann auch swappable Akkus haben, oder?
Ja, Firefly ist auch swappable, aber in einer anderen Swap-Station.
Mhm. Kannst du das steht hier auch, erklären, warum? Von meinem Gefühl muss so eine Swapping-Station unfassbar teuer, aufwendig und kompliziert sein. Und jetzt baue ich eine zweite.
Ja, der Punkt ist erstmal ab einem gewissen Formfaktor. Also die Swapstation basiert ja auf dem Radstand der Fahrzeuge und natürlich auch auf der Batteriegröße in gewisser Art und Weise. So, wenn ich jetzt natürlich einen kleinen Wagen bringe, hat der einen ganz, ganz anderen Radstand als meine NIO-Fahrzeuge, hat auch einen ganz anderen Formfaktor in der Batterie. Und dann geht es irgendwann nicht mehr. Vielleicht machen wir es in der nächsten Generation, dass wir versuchen, die beiden wieder zusammenzuführen. Das muss man mal schauen, ob eben wie sich Technologie entwickelt. Mhm. Ich meine, wir haben, glaube ich, über 800 Patente inzwischen auf die Swapstation. Ne? Und da kommen bestimmt noch ein paar dazu in der Zukunft. Aber jetzt gerade ist es erstmal der Punkt, wobei Firefly ja auch als Kleinfahrzeug eher im urbanen Segment oder eben für Kurzstrecken ist. Und da ist auch die Frage, braucht man da überhaupt so viele Swapstations am Ende?
Deswegen war mein Hintergrund mit, warum brauche ich überhaupt also eine Swapstation für ein kleines Fahrzeug? Weil also das eh nur urban unterwegs ist.
Genau, manchmal macht es Sinn. Also ich kann jetzt sagen, gerade bei mir in München in der Umgebung, alle öffentlichen Ladesäulen, drei Ladesäulenpacks sind von Baustellen blockiert. Das heißt, im Umkreis von 800 Metern gibt es für alle Leute 4 Ladesäulen. Und dann kann es natürlich schon Sinn machen, sowas im urbanen Raum einmal aufzubauen, dass man Leute halt sagt, okay, wenn du halt mal keine Ladesäule hast, dann kannst du vielleicht auch nochmal zu einer Firefly Swap Station fahren in der großen Stadt.
Mhm. Plus die vorher angesprochenen Möglichkeiten, die Swapstations haben, ne? Also
genau.
Mieten und tauschen über die Zeit, nicht kurzen Zyklen.
Kein Restwertverlust.
Ja.
Was sind denn eure Ziele grundsätzlich als Hersteller? Wo wollt ihr hin, wenn wir weit in die Zukunft gucken? 2030 ist es als Beispiel oder 2035. Wo wollt ihr da rangieren? Ich erinnere mich noch gut, als es hieß, dass NIO gegen den Taycan antritt. Dann haben wir das getestet. Wenn wir es nett formulieren, dann ging das nicht so glücklich aus für euch. Was ist euer Ziel? Ist es weiterhin, die deutschen Premiums anzugreifen? Wollt ihr eine eigene Art, keine Ahnung, Premium für euch etablieren oder eine eigene Definition davon bauen? Was ist da euer Ziel? Wo wollt ihr da hin?
Also aus einer Produkt-Experience-Perspektive kann ich definitiv sagen, dass das immer noch unser Ziel ist, dass wir im Premium-Segment sein wollen. Vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollen als die alteingesessenen OEMs. Aber die Perception, also die Markt-Perception, sollte schon diesen Premium-Anspruch weiterhin sehen. Und den wollen wir natürlich auch nochmal verstärken. Und ich glaube, was bei uns dann eben noch als großen Punkt dazu kommt, ist diese Smart-EV-Komponente nächstes Mal, also wirklich diese Technologieführerschaft in diesem Bereich SDV und so weiter auszubauen, weiter zu stärken. Ich glaube, das ist ein ganz großer Teil unserer DNA auch.
Mhm. Seht ihr da, siehst du da, wenn du dann, ihr seid nicht die Einzigen aus China, die kommen, siehst du da Parallelen bei den anderen oder was unterscheidet euch jetzt auch von den anderen aus China, die kommen?
Also klar gibt es Parallelen. Wir haben Software nicht allein für uns gepartet, auch die anderen haben gute Softwareentwickler. Ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich dieses User-Centric Enterprise. Das ist das, was uns treibt als NIO. Das ist ein großer Unterschied. Dann auch die Investments, die wir auch in Europa tätigen in Form von Adaption, ja, wo ja auch Personal, Software-Development, Infrastruktur und so weiter dahinter steht eben. Also genau dieses Riesen-Commitment, was wir Europa auch geben als Markt. Und ich glaube, das ist die zwei großen Faktoren, die uns momentan unterscheiden.
Mhm. Wir haben das ist schon eine Weile her, mit Jochen Tüting gesprochen. Der ist bei Chery Europe der Chef und Technologiechef und Entwicklungschef auch irgendwie dann in diesem GmbH-Konglomerat. Und mit ihm haben wir darüber gesprochen, warum denn jetzt Chery so spät kommt. Also weil ihr seid schon eine Weile da, andere auch. Und wieso erst jetzt? Und von ihm war dann so, ja, weil das, was wir haben, noch nicht fertig war für den europäischen Markt. Wir haben darüber gesprochen, ihr habt schon auch kassiert, als ihr mit eurem Produkt, das dann vielleicht noch nicht fertig genug war, gestartet seid. Würdest du das, oder glaubst du, man sollte das wieder so tun? Also diesen frühen Start und dann erstmal ja auch die Vorschusslorbeeren, die man vielleicht kriegt in dem Moment, weil aus China innovativ und so weiter, dass man die halt voll verzockt.
Ja und nein, ich glaube, es war halt viel auch dieses Mindset eben, was wir ja am Ende auch umgesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir gehen den iterativen Weg, das Fahrzeug gemeinsam mit unseren Kunden quasi zu entwickeln, zu verbessern, es wirklich auf die Kundenwünsche zuzuschneiden, war schon ein guter Weg. Die Kunden, die wir seit den ersten Tagen haben, sind auch sehr treu, sind auch sehr, sehr happy damit, wie es jetzt gekommen ist oder wie das Fahrzeug jetzt ist. Und jetzt müssen wir es halt peu à peu noch der breiteren Masse auch nahebringen. Mhm.
Aber ist das nicht ein sehr sarkastischer Ansatz? Die Leute haben wahnsinnig viel Geld bezahlt, also mehrere 10.000 Euro für ein Produkt. Und natürlich sind die jetzt froh, wenn es jetzt besser ist, als es vorher war. Das finde ich ein bisschen, weiß nicht, da tue ich mich gerade schwer.
Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt. Nein, es ging ja nicht. Ich meine, es war ja immer noch ein gutes Produkt, auch schon am Anfang. Klar, es hatte seine Schwächen. Die Schwächen haben wir inzwischen ausgemerzt. Wir haben auch viel on top geliefert für unsere User. Und ich glaube, das war am Ende dann ein gutes Gesamtpaket.
Okay.
Die User Experience, die ihr einsammelt und versucht umzusetzen beim Auto, die braucht ihr ja eigentlich auch für das Erlebnis mit den Swap Stations. Ist das auch in deinem Bereich, also die App dafür oder ja, den ganzen Vorgang?
Teils, teils ist es bei uns ein bisschen, also da kommen zwei Welten zusammen. Das macht dann teilweise das Power-Team. Teilweise machen wir, also wir machen das alles quasi, was du im Fahrzeug machst, also den automatischen Parkvorgang, der liegt bei uns, die Buchung im Fahrzeug, was du während des Powerswaps im Fahrzeug machen kannst, diese ganzen Sachen liegen alle bei uns, dann der Powerswap selber liegt dann eben bei den Kollegen von Neo Power, die haben aber dasselbe Feedback-System wie wir, und dieses Feedback-System gibt es genauso für Service, gibt es genauso für Quality und so, also das System gibt es für alle Bereiche, also wir können es dann eben intern unterscheiden, wenn User Feedback gibt, okay, muss das jetzt an den Service gehen, muss es an Power gehen, muss es an uns gehen. Genau. Also das ist schon was NIO-weit ist, nicht nur was speziell für meinen Bereich.
So wie ich es vorher verstanden habe, warst du ja vorher bei Volkswagen Nutzfahrzeuge auch die Shuttle-Geschichten mit betreut. Das geht ja in eine ähnliche Richtung. Da geht's, hast du ja auch vorher schon gesagt, bei Kunden ist es entscheidend, dass man die Experience einsammelt und das Feedback verarbeitet. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann wieder in diesen Bereich zurückgehst oder umgekehrt, welcher Bereich gefällt dir denn besser?
Also ich war bei MAN, nicht bei Nutzfahrzeuge. Okay. Wir haben aber viel mit den Kollegen zusammengearbeitet. Klar, VW Crafter, MAN TGE und dann eben die Moja-Fahrzeuge. Ja, also mir macht Urban Mobility immer noch Spaß. Das ist als gesamtheitlich als Thema, aber ich bin gerade sehr, sehr glücklich da, wo ich bin und ich glaube, wir haben noch als NIO so viel vor und das ist so viel Spannendes für mich persönlich auch, dass ich es mir gerade nicht vorstellen kann, irgendwo anders hinzugehen, weil es einfach eine unglaublich spannende Zeit ist.
Und jetzt vom Aufgabenfeld, also dieses Experience Management, sage ich mal, lieber bei so einem Shared-Mobility-Konzept oder lieber bei einem Privatwagen? Also kann man sich da besser identifizieren, wenn es dieses klassische, ich besitze dieses Ding und mache diesen speziellen Nutzer glücklich oder eine große Nutzergruppe, was ist da?
Das ist jetzt natürlich, da müsste ich jetzt aus einer menschlichen Perspektive natürlich bitte, sagen, also aus einer sozialen, urbanen Mobilität. Jetzt gerade aus meiner Position heraus macht Individualmobilität mehr Spaß, weil ich halt auch mehr beeinflussen kann. Wobei die Grenzen zwischen Individual und Shared verschwimmen auch immer mehr. Ich habe ja viele Haushalte, in denen ein Fahrzeug geteilt wird unter mehreren Personen. Ne? Und dann versuchen wir natürlich, dass dasselbe NIO-Fahrzeug für jeden sich als sein NIO anfühlt. Ne? Und das macht schon unglaublich viel Spaß, wenn man auch unglaublich viel beeinflussen kann. Viel mehr als in Shared Mobility. Ja? In Shared Mobility geht es viel am Ende um das Service Offering und den Preis. Darüber definiert sich Shared Mobility. Ich glaube, da kann man auf einer Stadtebene noch viel, viel mehr machen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, verstehe.
Aber liegt es nicht daran, dass es sich vor allem so viel beim Preis dreht, weil der Service meistens so minimal ist? Also so, das, was mindestens geboten sein muss, eine Tür ist es meistens windlich, luftdicht, also so. Also es regnet nicht rein, ganz vereinfacht gesagt. Und dann muss es genügen dem Kunden, weil es eben nicht so auf, was will der wirklich haben, was fände der jetzt cool, wo wäre es jetzt schön. Wir hatten gestern beispielsweise über das Thema Moja gesprochen. Da ging es darum, dass man schon Sitze so leicht wegdreht, dass die Leute ein bisschen gekapselter sind und nicht eben in dem Großraum sitzen und mit allen arbeiten müssen. Und da denke ich mir, da ist doch diese chinesische Geschichte mit, wir kapseln die Leute, wir bieten denen diesen rundum sorglos Palast in ihrem Auto, ja, prädestiniert dafür zu sagen, so, und das filetieren wir jetzt klein und bringen dann noch ein Sharing-Modell.
Könnte man sicher mal drüber nachdenken. Ich glaube, jetzt gerade bleiben wir erstmal bei unseren Individual-PKWs und vielleicht irgendwann mal, wenn wir dann Kapazität haben und sagen, strategisch macht das Thema Sinn, vielleicht denken wir dann mal irgendwann drüber nach. Aber jetzt gerade bleiben wir erstmal bei den PKWs.
Aber nee, mich würde, wie du das, also als jemand, der sagt, die Experience ist das, was für mich als Person da ist. Mir geht's wirklich um, wie siehst du das persönlich? Wie sieht Ben das? Nicht, wie sieht Neo das?
Wie sieht Ben das? Ich glaube, ja, man kann da noch unglaublich viel verbessern, um auch die Akzeptanz zu steigern. Auf der anderen Seite muss man auch immer sehr, sehr vorsichtig sein. Es kostet alles Geld. Ja? Und wir reden über ÖPNV, der wird subventioniert und so. Für viele Leute machen 2 Cent im Ticket pro Kilometer einen riesen finanziellen Unterschied. Ja? Und das darf man nicht vergessen. Ja? Und ich glaube, da erledigt der ÖPNV oder auch Shared Mobility seine Rolle schon sehr gut, dass man kann natürlich immer noch besser werden, aber dass man eben dieses Angebot auch versucht aufzuspreizen und eben alle Nutzergruppen mitzunehmen. Ich glaube, das ist eben da auch der wichtige Punkt, dass man wirklich an alle denkt, also sehr inklusiv denkt.
Zum Ende hin würde mich jetzt interessieren, wenn du jetzt siehst, was sind die wesentlichen technologischen Aspekte, die aus China kommen und dann in Europa irgendwie auch den Bezug zum Auto oder den Umgang mit dem Auto allgemein ändern oder verbessern vielleicht sogar. Was ist das, was du glaubst, was da so rüberschwappt zu uns und wovon wir am Ende alle irgendwie partizipieren, was dann nicht in China gecopycatet wird, sondern von uns, von dort. Und jetzt sag nicht die Karaoke-Funktion oder sowas, bitte.
Ja, auch wenn ich letztens im Stau stand und lauthals Lion King mitgesungen habe.
Dein Ernst?
Ja.
Okay, dann bist du einer von diesen 3 Leuten.
Ja. Okay. Nein. Ich glaube definitiv dieser Service-Gedanke, der immer mehr kommt, nicht nur über Automobil, sondern eben auch über, ich sag mal so, convenient Services wie Flink, die in 10 Minuten mein Essen liefern und so. Ich glaube, das kommt noch viel, viel stärker in Europa. Ist ja teilweise in unseren Anrainerstaaten, ich habe in der Türkei gelebt vor 8 Jahren, da war das auch schon so. Ja. Ich glaube, Europa, vor allem Deutschland, ist auch noch eine ziemliche Servicewüste, wo man aber auch immer mehr ein Umdenken sieht, dass Kundenservice wichtig ist, dass Kunden auch bereit sind, für Service zu bezahlen. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass man nochmal einen guten Technologiewettbewerb mit reinbringt, vor allem eben, was diese softwaregetriebene Entwicklung, Software-Defined Vehicle angeht. Das bringen definitiv viele mit. Man sieht es ja auch in Partnerschaften von europäischen OEMs mit chinesischen Tech-Unternehmen und OEMs. Ich glaube, das sind die beiden großen Dinge, die man mitbringen wird. Und dann gibt es, glaube ich, Hygienefaktoren und andere Faktoren, die für die ganze Industrie gelten, wie zum Beispiel KI, was jetzt nicht China für sich gepachtet hat, aber was definitiv ein Thema ist, was alle umtreibt und es eben nicht nur, sag ich jetzt mal, im Fahrzeug selber, also für den Nutzer, sondern auch in den ganzen Unternehmensprozessen. Ja. Das natürlich auch dann die Entwicklung viel schneller macht, effizienter macht, hoffentlich auch günstiger macht am Ende.
Wenn es billiger wird, hat man ein paar Partizipieren am Ende wahrscheinlich im Idealfall alle.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, wir machen noch das kurze A und B-Spiel am Ende eines jeden Podcasts. Das heißt, du darfst dich das für oder wieder entscheiden. Wir starten direkt. Bist du mehr der Typ, ich glaube, ich weiß die Antwort schon, Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Apple oder Google?
Google.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Boah, kann ich gar nicht beantworten, weil ich habe tatsächlich eine Wohnung in der Stadt. Wir haben aber auch eine Alm in den Bergen.
Geil. Das klingt ein bisschen neidisch.
Sowohl als auch.
Genau. Also da muss ich leider, die Frage muss ich passen.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Tatsächlich mehr Fahrrad.
Hier in München ja auch.
Ja, geht sehr gut. Aber natürlich, wenn es regnet, bin ich auch der Erste, der im Auto sitzt.
Okay, schön. Aber hier mit dem Münchner Föhn und so ist ja auch immer warm fast. Ja. Im Auto dann, vorne oder hinten?
Vorne.
Links oder rechts?
Rechts.
Rechts, okay.
Beifahrer.
Bist du, okay.
Da kann man sich besser um die Musik kümmern.
Lion King und
genau. Experience.
Und ein bisschen Karaoke.
Okay. Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Oh, tatsächlich leider Accept All.
Okay. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Motorradfahren.
Was fährst du?
Ich hatte bis vor 2 Jahren, jetzt fahre ich gerade gar nichts mehr.
Was fuhrst du?
Ducati Panigale.
Welche?
V4. 2000, was war das? 21er Baujahr.
Aber dann nur kurz.
Ja, ich hätte die nur 1,5 Jahre fast.
Hm. Okay. Warum nicht mehr?
Keine Zeit.
Das ist schon ein geiles.
Keine Zeit für persönliche Erfahrungen. Die ganze Zeit Erfahrungen.
Ja, man muss halt priorisieren. Also ich fahre viel Downhill-Biken, wir Kitesurfen und dann kollabiert das alles, wenn man alles bei gutem Wetter macht. Dann muss man irgendwann priorisieren.
Ja, Panigale fahren bei Schlechtwetter, das ist, glaube ich, ungesund.
Ja.
Okay, verstanden, akzeptiert. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Alles klar. Ben, vielen Dank.
Ich danke euch.
Das war der Move Podcast. Und ich sag an dich danke, Gerd, an euch da draußen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn ihr eine Frage habt, dann schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Und auch für dich, Ben, wenn wir eine Frage direkt an dich durchleiten können, dürfen, sollen, weil nur du die beantworten darfst, dann dürfen wir das richtig.
Gerne.
Hervorragend. Also schreibt uns podcast@move-magazin.de. Abonniert, liked, teilt und was dazu gehört. Ihr wisst, wie es funktioniert.
So schaut's aus. Vielen Dank fürs Kommen, Ben. Ciao, ciao.
Ciao.